Spectra.
24 Menschen, 24 Geschichten. Eine Podcast-Produktion des österreichischen Gewerbevereins ÖGV und der Podcast-Agentur Quickdraw.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast 24 Geschichten. Mein Name ist Sascha Ladona und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wer sein eigenes Unternehmen führt, verhandelt. Und zwar täglich. Mit Kunden, mit Lieferanten, mit dem Team, mit Gesellschaftern, ja und manchmal sogar mit sich selbst. Aber es gibt eine zentrale Frage, die sich selten jemand stellt. Nämlich, wer sitzt eigentlich gerade am Tisch? Die Eigentümerin, der Geschäftsführer, bin ich Führungskraft oder bin ich gerade Privatperson? Weil nämlich alle diese Rollen immer gleichzeitig mit im Raum sind. Und wer jetzt nicht weiß, aus welcher er gerade spricht, sendet widersprüchliche Signale, ohne es zu merken. Beim Gegenüber kommen die Signale aber trotzdem an. Und deshalb habe ich mir heute eine Gesprächspartnerin zu uns ins virtuelle Podcaststudio eingeladen, mit der ich genau über dieses Thema spreche. Wie verhandelt man, wenn man viele Rollen gleichzeitig innehat? Und wie gewinnt man diesen Kampf, ohne dass es sich wie ein Kampf anfühlt? Mein heutiger Gast ist Doktorin der Rechtswissenschaften, Wirtschaftspsychologin und hat mit 27 bereits die Rechtsabteilung einer internationalen Bank geleitet. Heute begleitet sie Unternehmerinnen und Unternehmer und Führungskräfte in den Verhandlungen, bei denen wirklich etwas auf dem Spiel steht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist Dr. Raluca Ionescu.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier mit Ihnen zu sein und auch mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, danke für die tolle Vorstellung, die Sie mir gemacht haben. Und ich ergänze Ihre Vorstellung mit meinen Kursen, die ich für die TU Wien unterrichte. Und zwar im Rahmen der Executive MBA-Programme.
Bevor wir ganz losstarten mit dem Interview, vielleicht wollen Sie uns noch ein bisschen was erzählen. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, Verhandlung zu unterrichten? Weil das ist jetzt nicht unbedingt das allererste, auf das man vielleicht kommt als Jugendlicher mit dem Berufswunsch, sage ich mal.
Ja, so ist es. Begonnen habe ich als Wirtschaftsjuristin in der internationalen Finanzwelt. Und in dieser Zeit habe ich tausende Verträge mit Partnern aus der ganzen Welt verhandelt. Und es ging oft um Milliardenbeträge, um komplexe Finanzierungen, um Treasury-Deals und auch um strategische Kooperationen. Und so kam ich täglich in Kontakt mit Verhandlungen und ich habe gesehen, wie wichtig es ist, gut verhandeln zu können. Und es gibt noch eine Erfahrung, die mich sehr stark geprägt hat. Und das war eigentlich der Startpunkt für mein Interesse für Verhandlungen. Und zwar, ich war auch am Anfang meiner Karriere Prozessanwältin. Und in dieser Position habe ich vor Gericht Interessen vertreten, vor allem wenn es darum ging, offene Forderungen einzufordern oder finanzielle Streitfälle zu klären. Und als ich dort im Gerichtshof stand, dachte ich mir, wie wichtig es ist, vom Anfang an gut zu verhandeln und auch gute Vereinbarungen zu treffen, ja, auch schriftliche Vereinbarungen zu treffen, Verträge. Ja. Und aus dieser Perspektive heraus rate ich meine Klienten immer, vom Anfang an mehr Zeit in Verhandlungen zu investieren, als im Nachhinein für verlorene Rechte zu kämpfen und auch für verlorenes Geld. Also diese sind die zwei Aspekte, die mich geprägt haben.
Ja, okay. Das bringt mich dann eigentlich gleich direkt ins Thema und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich richtig los und meine Einstiegsfrage wäre einfach, wenn Sie jetzt ja täglich mit Unternehmerinnen und Führungskräften arbeiten, was sehen Sie denn, ist so der häufigste Fehler bei Verhandlungen, der passiert noch bevor die Verhandlung selber überhaupt stattfindet?
Die groben Fehler passieren, wie Sie sagen, vor der Verhandlung selbst, also vor der Interaktion selbst, sondern schon in der Vorbereitungsphase. Ja? Weil ich sehe Vorbereitung auf drei Ebenen, die strategische, die mentale und die organisatorische. Und alles beginnt mit der Entscheidung, welche Ziele verfolge ich? Was muss da sein? Was will ich erreichen? Was brauche ich? Ja, also der Fehler beginnt meistens in der Vorbereitung, weil viele Menschen sich wenig Zeit dafür nehmen. Sie glauben, ich habe alles im Kopf, ich weiß, worum es geht. Und sie gehen unvorbereitet in Verhandlungen.
Aha.
Und auch wenn dort Profis sitzen, dann ist das ja, der erste Fehler schon da.
Okay. Gibt es da so ein Muster, das sich durchzieht, das man dann auch erkennen kann und sagen kann, hoppla, wenn dieser oder jener Faktor eintritt, dann muss ich wachsam sein, weil das dann zu einem schlechten Ergebnis führt?
Ja, und dieser Faktor beginnt bei sich selbst. Weil Unternehmer, Geschäftsführer, Führungskräfte sind sehr beschäftigte Menschen und sie sind auch sehr kompetente Menschen. Und oft denken sie, ich weiß alles, ich weiß, worum es geht, ich kenne mich aus. Und sie gehen von einem Meeting in den anderen und denken, ja, ich werde das schon, es wird schon gehen. Ja. Und sie nehmen sich wenig Zeit, um sich richtig vorzubereiten, sich selbst und auch mit den Fachmenschen, die sie brauchen dafür.
Ja.
Und ich habe über Zielsetzung geredet, die Zielsetzung, weil das ist auch ein Muster, ja. Zielsetzung ist entweder zu vage oder zu eng oder zu reaktiv.
Mhm.
Das zeigt sich erst im Nachhinein, aber ich habe dieses Muster beobachtet.
Das heißt aber dann quasi schon, wenn ich mir diese Zeit für die Vorbereitung nicht nehme, bezahle ich das quasi hinten raus eben entweder überhaupt mit einem schlechten Ergebnis oder ich bezahle ja mehr Geld, weil die Verhandlung dann vielleicht für mich weniger lukrativ ist. Oder auch im schlimmsten Fall vielleicht sogar durch das Ende einer wie auch immer gearteten Beziehung mit einem Lieferanten.
Genau, genau. Oder es kann auch zu Konflikten führen.
Ah, stimmt. Ja, ja.
Wenn die Zielsetzung zu eng ist, ich bin zu starr in meinen Forderungen. Ja? Oder ich beachte die Beziehung mit dem Geschäftspartner nicht gut genug, dann kann es zu Konflikten führen. Und dann gehen Transaktionen verloren, es gehen Deal verloren, es können Kunden verloren gehen, Kooperationen auch. Und das zeigt sich am Ende in Zahlen.
Das heißt, es ist monetär eigentlich abbildbar am Ende des Tages?
Ja, absolut. Ja. Das ist das, was eine Verhandlung ist, eine zielgerichtete Handlung, eine ergebnisorientierte Handlung. Das ist der Unterschied zwischen Gespräch und Verhandlung, ja. Weil am Ende geht es um finanzielle Interesse, also um Geld, aber auch um Kooperationsbeziehungen.
Und da sind wir jetzt eigentlich, glaube ich, schon auch in diesem Thema drinnen, dass ja, wenn ich jetzt Unternehmer bin, verhandle ich ja immer irgendwo gleichzeitig mit verschiedenen Hüten auf. Weil das ist ein bisschen ein Eye-Opener jetzt gewesen für mich, wenn ich das ehrlich so sagen darf. Weil ich habe jetzt gerade so ganz schnell im Kopf für mich selber hinterfragt, ja, wie schaut denn das bei mir so bei den Sachen aus? Und es stimmt ja eigentlich, ja, ich treffe mich mit einem potenziellen Kooperationspartner oder Gesprächspartner oder vielleicht einem potenziellen Kunden oder einem Lieferanten oder wie auch immer. Und eigentlich in dem Moment, wo es ja darum geht, dass ich etwas will von dem, ja, der soll bei mir was abschließen oder ich will bei ihm was kaufen oder ich will eine Kooperation eingehen, bin ich ja eigentlich in einer Verhandlungsphase und nicht mehr in einem klassischen Gespräch. Das ist ja, ja, ein ganz ein anderer Ansatz in der Denke dann. Ja. Sehr spannend, ja.
Ja, weil Verhandlung ist ein Prozess, ist nicht nur ein Gespräch.
Ja.
Es ist ein Prozess, der mit der Vorbereitung beginnt und mit dem Abschluss endet und auch nach dem Abschluss geht es in die Umsetzung. Das ist ein Prozess. Und es sind manchmal mehrere Gespräche oder unterschiedliche Art von Gesprächen, die geführt werden. Das ist ein großes Unterschied zwischen Gespräch und Verhandlung.
Verhandlung, ja, ja. Ja, das macht voll Sinn. Glaube ich aber auch, dass das ein Thema ist, dessen sich ganz wenige nur bewusst sind. Ja?
Genau.
Dass sie da
ein das ist auch, ja, das ist auch ein Muster, weil meine Klienten, wenn sie zu mir kommen, sie sagen, ich werde ein Gespräch haben. Es geht um ein Deal, ja, ein wichtiges Deal. Sie betrachten das nur ein Gespräch als Gespräch. Es ist eigentlich ein Prozess.
Genau. Das heißt, da müsste ich eigentlich schon mein grundlegendes Mindset im Vorhinein ändern, wenn ich so etwas will. Absolut. Das nehme ich mir jetzt gleich als allererstes Learning ganz groß für mich selber mit. Ja. Wenn ich jetzt aber Unternehmer bin und eben gleichzeitig Eigentümer, Geschäftsführer, Kundenansprechpartner ja auch oft bin, gerade bei kleinen Unternehmen oder gar bei EBUs, geht es ja gar nicht anders. Warum ist diese Rollenvielfalt in einer Verhandlung eigentlich so gefährlich und warum merken das die Leute eigentlich selber gar nicht?
Das muss unterscheidet werden, abhängig von der Größe und Komplexität des Unternehmens. Ein EPU verhandelt meistens alleine,
ja.
Meistens, muss nicht sein, aber meistens alleine und vereint mehrere Rollen. Größere Unternehmen, also mittelständische Unternehmen, die mehrere Mitarbeiter haben und auch Führungskräfte haben, die können auch in separaten Rollen verhandeln. Und für jede Rolle gibt es eine Person oder mehrere Personen, die verhandeln. Ja, und bei dieser Vielfalt von Rollen sind wir, wenn wir selbst für uns als EPU verhandeln, sind wir in einer Person Geschäftsführer. Also wir haben die Strategie vor Augen, aber auch das Operative. Und auch spielt das Persönliche eine Rolle vor. Mhm. Also wir können nicht immer so gut die Emotionen rauslassen.
Ja.
Und es kommt manchmal auch zu inneren Konflikten in einer Person, die alle diese Funktionen vereinbart. Ja, während in größeren Unternehmen gibt es unterschiedliche Rollen für unterschiedliche Personen und das ist anders zu betrachten. Wobei auch hier kann zum Beispiel ein Unternehmer manchmal auch die Rolle einer Führungskraft einnehmen und das sind andere Gefahren hier in diesem Zusammenhang.
Gibt es da, wenn man so verhandelt mit verschiedenen Hüten auf, eine Kombination, die besonders gefährlich ist? Also ich sage jetzt mal, wenn ich als Geschäftsführer meines Unternehmens auftrete und das vermische mit mir als Privatperson, ist das gefährlicher, als wie wenn ich es als Geschäftsführer und Führungskraft vermische?
Sie haben recht. Diese Vermischung zwischen der Rolle als Unternehmer oder Führungsperson und als Privatperson, das ist die gefährlichste. Vor allem, wenn die Verhandlung nicht so gut läuft. Mhm. Weil dann tendieren wir, weil wir Menschen sind, uns zu ärgern. Oder auch einige Sachen persönlich zu nehmen.
Ja.
Und das können wir sind keine Theaterspieler, keine Schauspieler und wir können das kaum verstecken sozusagen. Und das ist die gefährlichste Kombination. Deswegen rate ich, wenn Sie das spüren, wenn Sie spüren, dass Sie sich aus dieser persönlichen Rolle nicht herausnehmen können, dann lieber lassen Sie jemand anderen für Sie verhandeln, der nicht so stark emotional verbunden ist.
Aber das stelle ich mir jetzt gerade für zum Beispiel Unternehmer sehr, sehr schwierig vor, weil da kann ich ja nicht einfach irgendjemanden nehmen, weil bin ich Eigentümer, dann kann ich sagen, gut, ja, dann schicke ich jetzt vielleicht den Produktionsleiter in die Verhandlung, weil das geht eh um die neue Maschine. Der sieht das rationaler vielleicht wie ich. Ja. Aber als Einzelunternehmer muss ich ja, ja, bin gezwungen, in diese Verhandlung zu gehen, egal um was es geht. Gibt es da einen Trick, dass ich sozusagen mein persönliches Ich irgendwo in eine Schublade stecken kann und dass der auch nicht herauskommt, wenn es dann einmal irgendwas kommt, wo ich mir vielleicht denke, ui, so ein Depp, was redet der da?
Ein Trick gibt es nicht, aber dafür gibt es die mentale Vorbereitung. Und in dieser Phase der Vorbereitung schauen wir uns die Denkmuster und Verhaltensmuster an.
Und zwar jetzt von mir, der in die Verhandlung geht, oder potenziell von dem, mit dem ich verhandle?
Von Ihnen, weil es von geht mir. Um Ihnen.
Okay. Ja.
Weil Sie sind derjenige, der mein Kunde sind. Ja. Und ich, wenn Sie mein Kunde sind, dann schaue ich, dass es Ihnen gut geht.
Ja. Ja.
Und wenn es Ihnen gut geht, können Sie auch mit der Situation umgehen, dass das Gegenüber sich nicht so gut verhält. Ja. Also, dass Sie sich für sich selbst mental vorbereiten, hilft Ihnen auch in dieser Beziehung mit dem Gegenüber.
Ja, okay. Das heißt, da ist schon auch wichtig, dass ich mir eigentlich mein inneres Ich in einer gewissen Balance und im Gleichgewicht ist. Also wenn ich jetzt irgendwo reingehe, weil ich in der Früh Stress mit den Kindern gehabt habe oder dann ist das wahrscheinlich immer ein Pulverfass, auf dem ich sitze.
Absolut, ja? Absolut. Diese Toleranz, Konflikttoleranz ist niedriger und dann… Ja? Denn sie laufen Gefahr, sich in der Verhandlung auch übertrieben zu verhalten.
Okay. Ja.
Und auch sehr sensibel zu sein. Auch persönlich zu nehmen. Auch Dinge, die nicht unbedingt persönlich sind.
Ja, das glaube ich, ist ja sowieso ein ganz schwieriges Thema. Also da ertappe ich mich ja immer wieder dabei, weil man hat ja so gewisse Vorstellungen, und je älter man wird, denke ich mir manchmal, desto gefestigter sind die. Ja. Und da tut man sich ja auch schwer, oft dieses Open-Minded zu bleiben, wenn da eine komplett konträre Ansicht daherkommt, ja, weil man ja auch dann schon oft das Gefühl hat, hey, da greift ja jetzt direkt mein Baby an, dieses Unternehmen, das ich da vielleicht mit aufgebaut habe, ja, und der erklärt mir da jetzt, dass das überhaupt nicht so ist oder für ihn nicht passend ist. Es ist ja ganz schwierig, da das dann oft wegzulassen. Ja. Also das stimmt.
Das stimmt. Ich habe auch Verhandlungen moderiert. Also ich habe in meiner Erfahrung sowohl direkt verhandelt als auch als Vermittlerin zwischen mehreren Parteien. Und das ist auch gut zu tun, weil ich in der Geschäftsführung Klienten habe, die ständig miteinander gestritten haben.
Okay, ja, ganz schwierig.
Sie waren gleichzeitig Eigentümer und Geschäftsführer. Und unter sich selbst haben sich immer gestritten. Und ich begleite sie seit einem Jahr, vor allem wenn sie wenn es um strategische Entscheidungen geht, damit sie aus dem Gespräch mit Lösungen kommen und sie auch umsetzen.
Also das ist fast wie ein Mediator, kann man sich das dann vorstellen?
Das ist fast wie ein Mediator, ja. Und da verwende ich die ganzen Tools, mein ganzes Wissen, auch was Verhandlungen betrifft, auch Wirtschaftspsychologie und auch Coaching.
Mhm.
Ja, weil ich bin auch systemischer Coach. Und das hilft auch sehr gut in Teams, also diese Dynamik durchzuschauen und den Kunden zu helfen, gut zu entscheiden und auch gut zu verhandeln. Auch untereinander.
Das führt mich jetzt gleich direkt zu meiner nächsten Frage eigentlich, weil das habe ich mich auch gefragt, wenn ich jetzt bei einem etwas größeren Unternehmen, gerade KMUs sind ja oft vielleicht familiengeführt, da ist ja sehr oft einer der Eigentümer zumindest auch in der Geschäftsführung tätig. Ja. Wie unterscheidet sich denn die Verhandlungslogik eigentlich als reiner Geschäftsführer von der als reiner Eigentümer? Kann man das irgendwie festmachen?
Ja, es gibt auch hier unterschiedliche Situationen. Und wenn wir die Situation des Gründers anschauen, der älter ist und ein Geschäft aufgebaut hat, er hat die Dinge in einer gewissen Weise gemacht. Und er war erfolgreich damit. Mhm. Nur seine Art und Weise ist vielleicht nicht in diesem neuen Kontext so gut passend, wie es früher war. Aber dieser Unternehmer, er hat eine gewisse Strategie und er weiß, er ist für die Strategie zuständig. Er muss das Unternehmen weiterführen, weiterbringen über Generationen hinaus. Vielleicht hat er selbst gegründet, vielleicht hat er das Unternehmen von seiner Familie übernommen und aufgebaut. Ja. Also er hat eine gewisse Verantwortung. Nicht nur für das Geschäft oder auch eine soziale Verantwortung.
Genau.
Und das ist eine sehr große Verantwortung. Also er hat dieses Bild, er hat diese Vision, die von anderen Menschen schwierig zu verstehen ist oder gar nicht zu verstehen ist. Und deswegen verhandelt er anders als die Geschäftsführer, die mehr auf das Geschäft schauen. Die Geschäftsführer setzen die Strategie um. Sie haben auch den Überblick für das ganze Unternehmen, aber sie sind diejenigen, die im Tagesgeschäft kämpfen.
Ja.
Und da haben sie, sie verhandeln auf anderen Ebenen mit den Mitarbeitern, mit Lieferanten, mit Dingen, die vielleicht nicht so strategisch sind und dennoch entscheidend sind für den Erfolg des Unternehmens. Und er sieht die Dinge anders. Ja? Und das ist kann schon eine unterschiedliche Sichtweise sein.
Spannendes Feld. Da fällt mir nämlich auch ein, weil Sie das jetzt gesagt haben, von diesem Gründer und so weiter, das wird sich ja auch fortsetzen, wenn es dann zum Beispiel zu einer Unternehmensnachfolge kommt. Wie verändert sich denn da die Verhandlungsposition zum Beispiel vom Nachfolger im Vergleich zu der vom Unternehmensgründer oder von demjenigen, der halt das Unternehmen übergibt? Wie verhandelt man denn als Nachfolger vielleicht auch gegen so einen Gründermythos an? Ja? Weil das kennt man ja sehr oft, wenn dann nach 30 oder 40 Jahren so quasi der Unternehmensgründer das erste Mal das übergibt an die nächste Generation. Da sind ja auch ganz viele Beziehungen, die da über Jahrzehnte gewachsen sind. Und man ist das ja auch auf der Kundenseite und Lieferantenseite vielleicht gewohnt, wie der einfach, der war halt, wie er war, wie es bei uns oft so schön heißt. Und mit dem hat man gut umgehen können. Und jetzt kommt der Neue und es ist ein komplett anderes Mindset vielleicht auch da. Wie geht man da hinein in solche neuen Verhandlungen dann?
Aus Sicht der Nachfolger oder der Nachfolgerin, meinen Sie?
Ja.
Ja, er oder sie steht vor einer großen Aufgabe, das Unternehmen weiterzubringen. Also alles, was gut ist, was gut funktioniert hat, weiter auszubauen, weiter zu bewahren und auszubauen. Und es geht um Geschäft selbst, es geht auch um Kooperationen, um Kunden, wie Sie sagen. Und da gibt es diesen Spagat zwischen dem Alten, gut funktionierenden Alten und das Neue. Es ist wichtig für die Nachfolger, dass sie sich sehr gut auskennen. Sie lernen idealerweise ein paar Jahre, bevor sie die Führung übernehmen. Weil auch die Gründer verfügen über großes Wissen. Und es ist sehr wertvoll, dass die Nachfolger dieses Wissen übernehmen.
Ja.
Und sie haben die große Aufgabe, ihre eigene Autorität aufzubauen als wissende Unternehmer dazustehen. Und das ist auch innerhalb des Unternehmens wichtig, mit den Mitarbeitern, aber auch nach außen, mit Kunden, mit Kooperationspartnern. Also es braucht Zeit, niemand kann von heute auf morgen als Nachfolger alles übernehmen. Aber dieser Spagat zwischen Altes, aber auch modern, also das Unternehmen weiterzubringen und so zu verhandeln, wissen Sie, der Stil, der Verhandlungsstil hat sich geändert. Wir brauchen sowohl den Prozess sehr gut zu beherrschen, die Technik, aber auch eine gewisse Flexibilität zu haben.
Ja.
Und man ist mehr auf Augenhöhe jetzt, als es früher war, auf allen Ebenen. Die Menschen akzeptieren nicht mehr eine Autorität, die nicht mit Respekt verbunden ist. Also sie erkennen die Autorität, wenn der Mensch sehr kompetent ist und auch menschlich, wenn er weiß, wie er mit Menschen umgehen soll.
Jetzt würde ich gerne ein bisschen einen Schwenk machen und so ein bisschen mehr in vom Allgemeinen und von dem Theoretischen, das wir jetzt sehr besprochen haben, ein bisschen mehr in das echte Tun kommen und würde einfach einmal fragen, was wären denn so der erste Schritt, wenn jetzt eine wichtige Verhandlung ansteht, wie bereite ich mich auf das vor, bevor ich jetzt noch wirklich auf Taktik oder Argumente selbst den Wert lege? Was ist das Wichtigste, was ich mal als allererstes tun muss?
Wenn Kunden zu mir kommen, weil sie sich für eine Verhandlung vorbereiten wollen, bevor wir überhaupt in das Technische einsteigen, kläre ich mit Ihnen ab, was sind Ihre Motive, was sind Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse, was sind die Schmerzpunkte, was sind die Grenzen, was könnten Saboteure sein, um zuerst die wahre oder die echte Lage zu kennen. Weil manche Menschen kommen mit Zielen. Sie bringen Ziele in Beratung mit, die eigentlich nicht ihre wahren Ziele sind.
Aha.
Und das ist zu klären, weil in Verhandlungen am Anfang an muss man mit sich selbst sehr ehrlich sein, um realistisch sein zu können. Natürlich, wenn es laufende Geschäfte gibt, die einfach nicht so anspruchsvoll mehr sind, weil sie laufen halt. Ja, es geht um Lieferungen und vielleicht um eine Preisadjustierung. Das ist nicht so kompliziert. Aber wenn es um neue Geschäfte geht, um neue Partner geht, um neue Kooperationen geht oder vielleicht kommen Investoren noch dazu oder werden Anteile verkauft, oder zwei Unternehmen fusionieren, dann ist das viel komplizierter. Oder auch, wenn die Eigentümer sich miteinander nicht gut verstehen, wenn es zwei oder mehrere gibt. Auch Familienmitglieder sind. Das braucht auch eine gute Vorbereitung und eine Klärung der Situation.
Gibt es da so eine Standardfrage, die man sich unbedingt stellen muss, wo man wirklich sagt, okay, diese Frage ist dieses Minimale, was beantwortet sein muss, damit ich überhaupt in eine Verhandlung gehen sollte?
Es gibt diese Frage oder es gibt ein paar Fragen in diese Richtung, wenn die Menschen sagen, ich will durch Verhandlung das erreichen. Und die sind oft größere Ziele. Dann muss klar von Anfang an sein, dass Verhandlung auch ein Geben und Nehmen ist. Deswegen frage ich auch von Anfang an, was kostet ein Ja in dieser Situation? Was kostet ein Nein? Was sind die Konsequenzen davon? Was sind Sie bereit zu geben, um das zu erreichen?
Okay, ja.
Weil nach der Verhandlung und nach dem Vertrag geht es um die Umsetzung. Und ich habe das auch erlebt, das, was versprochen worden ist und vereinbart worden ist, nicht zu halten war.
Ja, also weil es einfach nicht gegangen ist, das Versprechen zu erfüllen.
Ja, ich habe das auch vor kurzem erlebt. Zwei Unternehmer, die gemeinsam eine neue Firma gründen wollten. Es war am Anfang prinzipiell einiges vorbereitet. Sie haben schon Vorarbeit darin investiert. Und dann haben sie sich nicht mehr verstanden, gut miteinander verstanden, weil jeder hat es anders verstanden und weil einer mehr Geld bereit war zu investieren, der andere wenig. Und daraus hat sich wirklich ein Konflikt entfacht. Ja, dass diese Frage, was bist du bereit zu geben für die Zielerreichung? Wenn sie nicht bereit war zu geben, mehr als die Idee um das Konzept, hat es nicht funktioniert.
Oder ich höre daraus, irgendwo im Grunde genommen wären das eigentlich zwei Fragen, um die es konkret geht. Nämlich das eine eben, was bin ich bereit dafür zu geben, um das Ziel zu erreichen? Und das zweite, kann ich, wenn mein Gegenüber Ja sagt, das auch tatsächlich liefern, was ich bereit wäre zu geben? Ist das überhaupt möglich im Bereich des Möglichen? Und da muss ich halt dann tatsächlich wahrscheinlich sehr ehrlich sein, auch mir gegenüber. Schaffe ich das, wenn der, also das ist ja dann, wie man so schön sagt, oft der Kunde droht mit Auftrag. Ja, was machen wir jetzt?
Ja, genau.
Jetzt haben wir ein Angebot abgegeben und jetzt sagt er ja und jetzt habe ich die Kapazität nicht, es zu erfüllen.
Genau.
Das ist natürlich dann schlecht. Gut. Auch eine Frage, die mich da immer wieder sehr interessiert. Ich habe oft so das Gefühl, viele Unternehmer, und da gendere ich jetzt einmal ganz bewusst nicht, ja, glauben ja, sie verhandeln gut, weil sie sich als sehr durchsetzungsstark empfinden. Ja. Gibt es so eine Situation, wo man auch sagen muss, okay, reine Durchsetzungsstärke kann aber das Endergebnis sogar negativ beeinflussen?
Ihre Frage erinnert mich an eine Erfahrung mit einer sehr, sehr kompetente und sehr angesehene Person, eine Führungsperson, diesmal eine Dame. Okay. Und sie kam zu mir und sagte, sie war wirklich super, brillant, super kompetent. Und sie kam zu mir und sagte, ich habe kein Problem, mich durchzusetzen. Ich bin sehr durchsetzungsstark. Ich gewinne immer in Gesprächen. Aber ich weiß nicht, warum meine Mitarbeiter und auch andere Kollegen auf dieser Führungsebene reden nicht mehr mit mir über wichtige Dinge. Ich komme in ein Meeting und ich nehme wahr, sie alle verhalten sich sehr höflich, aber sie reden nur über oberflächige Themen. Sie wollen nicht mit mir reden, ich weiß nicht warum, weil ich sehr offen bin. Und in der Tat hat sie immer alle Argumente des Gegenübers platt gemacht. Sie war auch sehr eine gute Oratorin, also sie war sehr überzeugend, aber durch diese Durchsetzungsstärke hat sie sich keine Aufmerksamkeit mehr im guten Sinne geschafft.
Also man fürchtet sich dann fast vor der Person.
Man fürchtet sich, ja. Vor allem, wenn die Person super kompetent, sehr hohe Autorität hat, aber nicht zuhört, nicht auf Augenhöhe den anderen begegnet. Es war nicht schlecht gemeint. Es war so, wie sie das, so wie sie sich in ihrem Leben durchsetzen musste. Also okay. Das ist in Verhandlungen, zumindest im Dachraum, nicht mehr, das kommt nicht mehr gut an.
Okay. Ja.
In anderen Ländern, wo kulturell die Menschen anders ticken, sportlicher verhandeln, das geht.
Okay.
Aber in unserem Raum in Österreich und im Dachraum kommt das nicht gut an.
Was wären da so Länder, wo das durchaus funktioniert?
Schauen wir, USA. USA, okay. Auch in Südeuropa geht man anders um. In der Türkei anders, weil die Menschen sind gewohnt, mit kompetitiver Verhandlung.
Das heißt, da muss man sogar auch noch auf den Kulturkreis dann achten, mit wem ich zum Beispiel verhandle. Wow.
Absolut. Das ist einer der Punkte, die man beachten muss, wenn man von Österreich her mit anderen Kulturen verhandelt. Weil das, was hier als gut bewahrt gilt, zum Beispiel die Kompromissbereitschaft, diese 50-50, ja, geht woanders nicht.
Wird das Schwäche ausgehen?
Ja, und das sind das passt gar nicht. Also woanders verhandelt man sportlicher, mit höheren Forderungen, mit einem höheren Tempo, auch laut. Hier bei uns, ja, hier bei uns ist das nicht gewöhnlich und kommt nicht so gut an.
Ja. Okay. Ach, sehr spannend. Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, das ist echt ein riesiges Thema. Aber ich möchte doch noch ein paar Fragen habe ich schon noch, gell? bevor wir zum Schluss kommen. Ja. Wir haben ja eingangs auch gesprochen von dieser Thematik, dass man eben durchaus aus verschiedenen Rollen heraus verhandelt. Ja. Wenn ich jetzt nicht genau weiß, aus welcher Rolle heraus spreche ich denn gerade, ja, wie merke ich selber, wer spricht da gerade? Ist das jetzt mein privates Ich oder ist das mein Geschäftsführer-Ich oder ist das mein Lieferanten-Ich? Und wenn ich merke, ich spreche jetzt eigentlich aus der falschen Situation, weil ich müsste jetzt das eigentlich ändern, kann ich sowas während des Gesprächs noch ändern oder ist da dann der Zug erst einmal abgefahren?
Wenn ich zum Beispiel aus einer anderen Rolle heraus verhandle, dann merke das nur ich. Ja, der andere, das Gegenüber, weiß nicht genau, aus welcher Rolle ich verhandle. Und das sage ich, um sie zu beruhigen.
Danke.
Es ist möglich, aus der Situation elegant herauszukommen, um einfach ehrlich zu sein und zuzugeben, ich brauche noch Zeit, um mich vorzubereiten im Laufe des Gesprächs, auch vor dem Abschluss.
Ja.
Und es ist sogar besser, empfehlenswerter so, als auf diese falsche Schiene weiterhin zu gehen. Einfach Stopp, einen Schritt zurück machen und mehr Zeit sich zu nehmen, um aus dieser Situation herauszukommen.
Also wenn ich es merke, wirklich auch ganz bewusst
auch
mal
ganz
diesen Stopp ja. setzen.
Diesen Stopp setzen, entweder eine Pause machen im Gespräch oder wenn Sie merken, es ist doch kompliziert, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, wie ich mich weiterhin organisieren soll, einfach das Gespräch zu verschieben.
Okay, also wirklich dann...
Ja, wenn es unmöglich ist. Ich empfehle diese Ehrlichkeit und auch es ist sehr gut, eigene Grenzen zu kennen. Eigene Grenzen und auch für sich selbst zu sorgen, wie Sie früher gesagt haben. Weil manchmal sind wir nicht in der besten Fassung, um das überhaupt zu tun.
Ja. Ja, da ist dann die Notbremse vielleicht notwendig, damit man nicht in irgendein Fahrwasser kommt, wo man dann eigentlich gar nicht mehr rauskommt oder wo etwas sagt, was man danach bereut oder so.
Genau, also entweder eine kurze Pause oder das Gespräch verschieben, wenn es möglich ist, für eine bessere Vorbereitung.
Wenn ich Verhandlungen grundsätzlich so ein bisschen immer als Kampf erlebe. Und ich habe so das Gefühl, es gibt einige, die wirklich immer so, wenn es Verhandlungen gibt, die sind dann immer so ein bisschen im Boxermodus. Ja. Und wie komme ich dahin, dass ich eigentlich von dieser aggressiven, aufgeladenen Heizung in ein souveränes Auftreten komme, das ja, glaube ich, am Ende des Tages bessere Ergebnisse liefert? Oder spielt das eigentlich keine Rolle, wenn das andere glaubhaft ist?
Solange Sie diesen Kampf innerlich souverän führen, passt das. Es kann sogar Spaß machen, es kann sogar notwendig sein.
Okay.
Also ich bin keine moralische Instanz, die sagt, nein, nicht kämpferisch oder nur ruhig. Nein, weil Souveränität heißt, ich bin in Kontrolle, was meine Gefühle betrifft, was meine Emotionen betrifft. Ich mache das bewusst. Das ist okay. Souveränität. Es heißt nicht, dass ich das Gespräch kontrolliere, sondern ich kontrolliere mich selbst.
Sehr guter
Ansatz. Und manchmal, wenn der andere sportlich verhandelt, dann passe ich mich an. Ich tue das sogar so. Ich spiele dieses Spiel. Also ich spiele mit derselben Energie wie das Gegenüber.
Das heißt, ich stelle mich auch darauf ein, wie mein Gegenüber ist und versuche, da so eine Art Leveled Playing Field zu schaffen, auf dem wir uns dann beide gleichwertig wieder begegnen.
Deswegen, braucht es in Verhandlungen eine Flexibilität. Ich verhandle nicht mit allen Menschen gleich. Ich passe mich an die Situation an, was die Energie betrifft, was die Dynamik betrifft. Natürlich lasse ich mich nicht in eine toxische Dynamik reintun. Aber wenn alles in Ordnung ist, kann es schon kämpferisch gehen, gehen. Aber diese innere Souveränität zu behalten, wie lange, wie viel, was sind Grenzen?
Dann aber gleich umgekehrt gefragt, weil das ist zum Beispiel, also ich glaube, wenn ich es jetzt auf mich persönlich beziehe, mit so einer Situation kann ich leichter umgehen. Ich tue mich zum Beispiel immer sehr schwer, wenn ich keine Reaktion von meinem Gegenüber zurückbekomme. Wenn da mir jemand gegenüber sitzt und ich denke mir, ich habe keine Ahnung, wie der jetzt gerade drauf ist, nimmt er das an, ist ihm Wurst, mag mich der nicht, wie gehen mit so einer Situation? Da fühle ich mich nämlich wirklich dann manchmal hilflos und da merke ich auch, da wäre ich zappelig, da fange ich an, x-mal nachfragen und so weiter, weil ich einfach mit der Situation mich ganz, ganz schwer tue. Wie komme ich aus so einer Situation raus?
Ja, ich habe auch solche Situationen erlebt. Es gibt mehrere Gründe, warum sich Menschen so verhalten und nichts sagen, also sie zurückhaltend sind. Ich lasse Zeit. Ich gebe Zeit. Also das braucht auch Geduld im Prozess. Okay. Ich lasse Zeit. Ich sage manchmal nichts. Ich lasse die andere Seite auch die Initiative ergreifen. Und wenn es überhaupt nichts hilft, es ist gut, die Agenda zu wiederholen. Wir haben uns heute getroffen, um das und das und das zu betrachten.
Okay.
Also immer so erinnern, was hat uns hierher gebracht? Was war unser Ziel? Weil wir sind gemeinsam in diesem Raum, in diesem Gespräch. Also einen Schritt zurückgehen und wieder den Rahmen erinnern. Nicht mehr unbedingt nachfragen, und wie sehen Sie das, was sagen Sie zu dem Preis, sondern einen Schritt zurück. Und mit in Ruhe, das ist dann Ruhe und Geduld sind notwendig. Und dann schauen wir, wie sich das entwickelt. Vielleicht braucht die andere Seite mehr Zeit, vielleicht ist sie nicht so gut genug vorbereitet, vielleicht kann sie nicht oder wir wissen es nicht. Wir sollen nicht interpretieren.
Auch ein super Satz. Frau Dr. Ionescu, ich glaube, wir haben grundsätzlich jetzt dieses Thema echt einmal sehr gut umrundet. Aber bevor wir dann wirklich unser Gespräch beenden, wir fragen immer als letzte Frage, wenn ich mich einfach morgen in eine Verhandlung begebe, 3 kurze Tipps, was hilft mir, um ein besseres Ergebnis zu erzielen?
Wenn es um eine neue Verhandlung geht, noch einmal sich zu überlegen, worum geht es, warum tue ich das überhaupt? Was will ich erreichen? Genau mit dieser Person um dieses Ziel. Und um sich noch einmal klar zu machen, worum geht es hier, was ist die eigene Motivation, wie wichtig das ist, ja, um dann sich vorbereiten zu können und dann sich gezielt Zeit zu nehmen, mehr Zeit als bisher zu nehmen für die Verhandlung. Weil das höre ich immer wieder von meinen Kunden, auch von den meinen Studenten. Sie sagen, ich dachte, ich habe mich gut vorbereitet. Jetzt im Nachhinein sehe ich, das war nicht genug. Also mehr Zeit nehmen als bisher. Und wenn es um eine alte Verhandlung geht, um eine neue Verhandlungsrunde geht, zu reflektieren, wie es bisher gelaufen ist. Was war gut? Womit sind Sie zufrieden? Was würden Sie anders machen? Und gezielt daran arbeiten.
Dann, Frau Dr. Ionescu, sage ich noch einmal herzlichen Dank für dieses sehr aufschlussreiche Interview, für die wirklich tollen Insights und auch super Inputs, die Sie unseren Hörerinnen und Hörern und mir gegeben haben. An unsere Hörerinnen und Hörer sei ausgerichtet. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns ein Like dalasst, wenn ihr uns eine gute Bewertung schreibt, wenn ihr uns weiterempfehlt, den Podcast weiterteilt und natürlich auch, wenn ihr selber etwas zu sagen habt oder ein Thema habt, von dem ihr glaubt, das sollte ja mal in unserem Podcast besprochen werden, dann bitte meldet euch bei uns. Wir freuen uns immer wieder über neue, gute Gäste. Und ansonsten sage ich das, was ich immer sage, bleibt erfolgreich und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Danke.